Hallo und herzlich willkommen zum Healthy High Performance Podcast. Ich bin Dr. Jana Scharfenberg, Ärztin, Ayurveda-Expertin, Mutter von zwei Kindern und Unternehmerin. Und ich habe eine Sache, die ich mit dir teilen möchte. Wie können wir alle ein ambitioniertes und erfolgreiches Leben führen, ohne dabei ins Burnout zu geraten oder unsere Gesundheit komplett zu ruinieren? Denn ich finde, Gesundheit ist der wichtigste Erfolgskatalysator, den wir haben. Und dazu gibt es diesen Podcast. Hier teile ich meine wichtigsten Tipps, Hacks und Einblicke, wie du als High-Performerin ein erfolgreiches Business für dich führen kannst, was dich gesünder, glücklicher und zufriedener macht. Freu dich auf inspirierende Gäste, tolle Tipps aus der Praxis und lass uns hier wirklich das alte Erfolgsbild hinterfragen und neue Wege gehen. Heute geht es hier um ein Thema, das in der Welt von gesunder High Performance, Unternehmertum, Gesundheit und Leadership eine riesige Rolle spielt und trotzdem immer noch viel zu oft unter den Tisch gekehrt wird. Es geht um mentale Gesundheit. Mental Health Matters. Und darüber müssen wir viel mehr sprechen. Deshalb habe ich eine Expertin eingeladen, die dieses Thema nicht nur theoretisch, sondern mit einer ganz klaren Haltung, Tiefe und vor allem auch Fachwissen auf die Bühne bringt. Dr. Eva Elisa Schneider, promovierte Psychotherapeutin, Autorin und Speakerin für mentale Gesundheit am Arbeitsplatz, ist heute hier im Healthy High Performance Podcast zu Gast. Wir sprechen darüber, was mentale Gesundheit überhaupt ist, warum dieses Thema nach wie vor stigmatisiert wird, obwohl es uns alle betrifft, warum manche Aspekte der mentalen Gesundheit, zum Beispiel das Burnout, gesellschaftlich fast als Badge of Honor wahrgenommen werden, während andere immer noch wahnsinnig tabuisiert und beschämt werden. Und wir schauen hinein, wie wir gerade in herausfordernden Zeiten hier wirklich Hilfe finden können, auch wenn Therapieplätze knapp sind, und warum es oft nicht die einfache, perfekte Lösung gibt, sondern viele unterschiedliche Wege. Es geht darum, wie wir mentale Gesundheit zugänglicher, normaler und menschlicher machen. Und in diesem Gespräch tauchen wir in die verschiedenen Aspekte ein. Ich hoffe, dieses Interview ist spannend für dich. Ich möchte es dir wirklich ans Herz legen. Auch wenn du sagst, oh, ich bin mental stabil, mich betrifft das nicht. Es geht hier nicht um uns als Einzelpersonen, sondern natürlich auch kollektiv als Gesellschaft. Und dementsprechend ist es mir ein absolutes Herzensanliegen, dass jede Person aus meiner Community sich in dieses wichtige Thema hineinhört und dementsprechend dann auch in Aktion treten kann. Entweder für dich selbst oder für deine eigene Community. Liebe Eva, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier im Podcast zu Gast bist. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo, liebe Jana. Freue mich sehr, hier zu sein. Danke.
Ich freue mich schon wahnsinnig auf unser Gespräch und ich möchte zum Eingang die Frage stellen. Du hast ein Buch geschrieben, was einen sehr prägnanten Titel hat. Und mich würde interessieren, wie kam es für dich, dass dieser Titel, die Worte mentale Gesundheit, so plakativ nach vorne für dich kommen dürfen bei deinem Buch?
Also der Titel ist ja Mental Health Matters. Ist ein englischer Titel, aber ein deutsches Buch, vielleicht an der Stelle gut zu sagen. Und wir haben natürlich im Vorhinein so in der Titelfindung so ganz viel rumüberlegt, gebrainstormt. Und ich aber immer dachte, nein, ich möchte, dass dieses Wort, dieser Begriff mentale Gesundheit oder eben im Englischen Mental Health auf jeden Fall so ganz deutlich drauf ist, weil wir einfach viel zu wenig darüber sprechen. Und wenn ich das jetzt wieder umschreibe als irgendetwas anderes, dann geht es ja irgendwie auch so mit dem, was in der Gesellschaft auch ganz oft passiert, ne? Dass wir versuchen, das irgendwie zu umschiffen, zu umschreiben, irgendwie anders auszudrücken. Und das hat für mich irgendwie keinen Sinn gemacht. Ich dachte, nein, ich möchte die Dinge so nennen, wie sie eben sind, beim Namen nennen. Und das heißt auch, dass mentale Gesundheit ganz deutlich nach vorne muss. Und deswegen ist es auch genauso auf das Cover gekommen und der Titel geworden.
Was ist deine Meinung dazu? Warum wird das Thema so gern umschifft? Warum machen viele da so einen großen Bogen drum?
Ja, also das Thema ist natürlich noch enorm stigmatisiert, ne? Und das hat sicherlich etwas mit gesellschaftlichen Konventionen zu tun. dass die Psyche etwas ist, über die man einfach nicht spricht, was sehr tabuisiert ist, was oft ja immer noch so assoziiert ist mit Schwäche oder man hat das irgendwie nicht geschafft, man hat sich nicht genug angestrengt, also diese Glaubenssätze darüber. Und auch, dass viele Menschen tatsächlich auch sehr überfordert sind mit dem Thema. Also es gibt ganz interessante Studien dazu, wie es um die psychische Gesundheitskompetenz in Deutschland steht. Und die ist tatsächlich nicht sehr gut, so viel kann ich schon mal sagen. Und es liegt eben auch daran, dass halt viele Menschen mit Gesundheitsinformationen rund um mentale Gesundheit gar nicht gut umgehen können. Die können überhaupt nicht einordnen, wenn mir jemand zum Beispiel erzählt, dass er bestimmte Belastungsanzeichen hat, ne, der schläft schlecht, die Stimmung ist schlecht, der hat sich total zurückgezogen, irgendwie ist super kurz angebunden oder schnell reizbar, dass sie das gar nicht einordnen können und dann ganz schnell sowas entsteht wie so, ja, weiß ich jetzt auch nicht, was da los ist, ne, aber niemand so richtig erkennen würde, hey, ne, vielleicht haben wir es da mit einer Depression zu tun, ne, oder vielleicht ist irgendwas anderes gerade los. Und so schrecken die Menschen, glaube ich, auch ein Stück weit davor zurück, sich vielleicht aktiv zu erkundigen, in ein Gespräch zu gehen oder so. Was passiert, wenn wir überfordert sind? Wir meiden es lieber komplett und so schachern wir das dann einfach weg und fegen das weg und hoffen, dass es nicht irgendwie an die Oberfläche kommt. Was aber absurd ist, weil gerade psychische Erkrankungen extrem verbreitet sind in der Bevölkerung. Also wir haben jährlich 28% der Menschen, die von einer psychischen Erkrankung betroffen sind. Ne? Also wenn man auch mal in die Arbeitswelt guckt, das ist ein Drittel der Belegschaft. Das sind extrem viele. Und trotzdem tun wir so, als würde das nicht existieren. Und genau dafür setze ich mich ja auch ein, dass wir das einfach sichtbarer machen und besprechbarer machen.
28% ist enorm. Ja. Fallen da auch psychosomatische Erkrankungen mit rein oder sind die nochmal in einem anderen prozentualen Feld?
Nee, also in diesem Fall fallen die da tatsächlich mit rein. Obwohl natürlich psychosomatische Erkrankungen auch immer so ein bisschen die Frage ist, wie gut wird das wirklich diagnostiziert, ne? Da haben wir ja oft Fälle, die wegen körperlicher Beschwerden kommen, die so ganz nicht irgendwie erklärbar sind, rein durch einen körperlichen Befund, also ganz Klassiker, Rückenschmerzen. Ne? Da gibt es dann nichts, was irgendwie darauf hindeutet, dass es da irgendwie körperliche Ursachen für gibt und trotzdem sind sie ja da und dann kann man natürlich auch sich überlegen, naja, wurde jetzt wirklich alles durchgecheckt? Wie ist das Gesundheitssystem so aufgebaut? Ne? Wurde da nur so Pi mal Daumen geguckt, was irgendwie ungefähr passt? Also da können wir natürlich gerne auch noch tiefer tauchen, ne, was so das Diagnosesystem in Deutschland angeht und dass es sicherlich auch hier und da auch Fehldiagnosen gibt. Trotzdem können wir definitiv sagen, dass psychische Erkrankungen einfach sehr weit verbreitet sind. Ne? Auch wenn vielleicht die Zahl mal ein bisschen schwanken sollte und mal in der einen Studie die mit eingeschlossen werden oder damit ausgeschlossen werden, dass es trotzdem immer noch eine sehr hohe Betroffenenzahl ist.
Es ist eine enorm hohe Zahl, ja, das finde ich auch unglaublich. Und genau wie du sagst, es ist aber oft nicht so greifbar, dass wir als Menschen ja vielleicht gewisse Dinge ja auch so ein bisschen salonfähig haben. Ja, jeder ist ja mal überfordert, jeder ist mal nicht gut drauf. Und das natürlich in so einen, ich sag mal, Graubereich verschwimmt. Und natürlich ist es immer einfacher, ich sehe, oh, das Bein ist gebrochen, ich brauche 6 Wochen und gut ist, ja. Da habe ich auch so ein bisschen die Legitimation und Absolution. Okay, ich kann halt nicht. Guck ja, der Knochen guckt raus. Aber mit unserem Gehirn und mit unserer mentalen Gesundheit geht das so natürlich nicht. Was sind die wichtigsten Punkte für uns erstmal auf der gesellschaftlichen Ebene? Wenn wir uns die Zahlen anhören, die sind so hoch. Es ist ein Bereich, der super schwammig ist, der stigmatisiert ist. Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Punkte, die sich kollektiv hier ändern dürfen oder müssen?
Also zum einen müssen wir auf jeden Fall mehr Awareness für das Thema schaffen. Ne? Also einfach Aufmerksamkeit schaffen. Wenn ich bin ja auch als Speakerin sehr viel aktiv und halte sehr viel Vorträge und da sage ich immer ganz oft, ne, die gleiche Zahl, 28% der Menschen sind davon betroffen in einem Jahr. Und dann sage ich auch immer, das ist entweder die Person, die links oder die rechts von dir sitzt. Ne? Was sind 3 Personen, die links von mir, ich und die rechts von mir und ein Drittel davon, links oder rechts, ist davon betroffen. Und dann geht immer so ein Raunen durch die Menge. So, nein, also bei uns gibt's das ja nicht. Nein, also es kann ja nicht sein. Und ich muss so, nee, doch, genau das ist eben so. Und das sind immer schon diese kleinen Momente, wo man merkt, stimmt, das ist ja mitten unter uns. Ne? Also quasi die Relevanz nochmal mehr zu zeigen von natürlich sind die Betroffenen direkt alle um uns herum, ne, nur sie sind einfach sehr versteckt durch die Stigmatisierung. und diese Aufmerksamkeit mehr zu schärfen. Und zum zweiten Punkt, und den finde ich enorm wichtig, ist, dass wir Fehlannahmen und Mythen über psychische Gesundheit unbedingt aufklären müssen. Es existiert unglaublich viel Quatsch da draußen, was psychische Gesundheit angeht, also sowohl was Heilmethoden angeht, als auch einfach so ganz gängige Annahmen. Ne? Was typisch ist vielleicht, habe ich auch in meinem Buch genannt, ist, dass Burnout die eigene Schuld ist. Ne? Burnout ist nie die Schuld von einem alleine, von sich selbst. Ne? Burnout ist immer eine Mischung aus, es gibt einfach individuelle Faktoren, zum Beispiel, dass man selber vielleicht einen Hang hat, eine Neigung, sich zu verausgaben, dass man sehr perfektionistisch ist oder dass man vielleicht auch besonders hilfsbereit ist, ein People-Pleaser oder sehr altruistisch veranlagt, ne, vielen, also sich oft einfach anderen zu Liebe aufgibt. Das ist das eine, aber es gibt immer auch sogenannte Umgebungsfaktoren, ne? Also ein Umfeld, zum Beispiel ein Arbeitsplatz, in dem man wenig Anerkennung bekommt, in dem man das Gefühl hat, ich kann hier wenig Einfluss nehmen, ich habe hier eigentlich gar keine Handhabe, ich kann keine Entscheidungen treffen, ich bin komplett fremdgesteuert, ne? Oder auch toxische Führungskräfte, ne? Wenn da ein ganz schlechtes Verhältnis ist und die einem so richtig das Leben zur Hölle machen. Also es sind immer mehrere Dinge zusammen und es ist nie die Schuld von einem alleine. Ne? Und da finde ich es sehr wichtig, dass wenn uns so etwas begegnet, solche Annahmen, da unbedingt wirklich aufzuklären. Und zwar nicht nur durch Professionals wie mich, sondern inzwischen ist das Thema ja auch gerade an Social Media wirklich sehr groß. Und wenn man vielleicht irgendwas liest, wo man sagt, hey, irgendwie kommt mir das ein bisschen komisch vor, auch wirklich offen zu sagen, hey, das stimmt so nicht. Ne? Also vielleicht sich nochmal irgendwie zu informieren auf seriösen Seiten oder bei seriösen Accounts. Ne? Gibt es ja inzwischen genug, die wirklich tolle Aufklärung leisten. Und dann da auch einzuschreiten, ne? Weil das ist etwas, das sollte nicht nur einzelnen Personen vorbehalten sein, darüber aufzuklären und das richtig zu stellen, sondern das kann aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Wir alle müssen uns einfach nur wirklich gut informieren und wie gesagt einfach seriösen Menschen folgen auf Social Media oder eben seriöse Quellen lesen und beziehen.
Ja, super Punkte. Warum ist es so, dass wir es als größere Schwäche wahrnehmen, wenn wir sagen, oh, ich bin in einem Burnout oder ich kann einfach nicht mehr, ich bin überfordert, als wenn wir sagen, der Körper mag nicht mehr, aber ich habe auf den eigentlich auch nicht so gut geachtet. Ja, warum stellen wir das so mit so einer Wertigkeit oder so einem Leistungskomponente so gegenüber?
Also ich glaube, das geht auch viel darauf zurück, was ich gerade schon gesagt habe, dass es einfach sehr viele so Mythen gibt, die sich einfach weitertragen, ne, durch die Gesellschaft, weil sie einfach nicht aufgeklärt werden. Und es ist dann gar nicht unbedingt, sag ich mal, die Schuld von einer Person, dass die das jetzt nicht besser weiß, sondern es ist einfach ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ich muss dazu aber sagen, es gibt ganz eine spannende Beobachtung. Wenn man nämlich mal guckt unter den psychischen Belastungen und Erkrankungen, dann gibt es manche, die durchaus salonfähiger sind, ne? Also Burnout oder Depressionen zum Beispiel, ist inzwischen etwas besprechbarer, als es vielleicht zum Beispiel Alkoholabhängigkeit ist, ne? Beides fällt unter psychische Erkrankungen. Trotzdem würden wahrscheinlich Menschen mit einer Alkoholabhängigkeit deutlich mehr Stigmatisierung erfahren, ne? Also sehen wir ja auch in Social Media manchmal, es gibt so ein paar Sachen, da reden die Menschen lieber drüber, ne, weil auch gerade bei Burnout ist halt auch manchmal so ein bisschen diesen Aspekt von, ich habe mich ja so krass überarbeitet, ich überspitze das jetzt mal, ne, und bei sowas wie einer Alkoholabhängigkeit oder vielleicht sogar einer Schizophrenie, da ist es dann ganz schnell so, das ist aber irgendwie komisch, so, weiß ich jetzt nicht, das hört sich nicht so schön und toll an, in Anführungszeichen, ne, wie gesagt, ich überspitze das jetzt. Das heißt, auch da müssen wir natürlich darauf achten, dass wir dieses Stigmatisierungsgefälle, was da existiert, auch nochmal aus unseren Köpfen rauskriegen. Ne? Weil manche Sachen sind einfach etwas schicker, die zu nennen, als andere. Und das ist noch so eine zusätzliche Komponente, die bisher relativ wenig Beachtung findet.
Das ist eine spannende Frage, ja. Und sich auch selber da natürlich immer zu hinterfragen. Gebe ich dem einen diesen Wert und dem anderen jenen Wert?
Genau.
Weil ich da gewisse Bilder in meinen Kopf kriege, die so überhaupt nicht stimmen müssen.
Ja, und die ja auch medial einfach oft so entstanden sind. Ne? Es gibt ja zum Beispiel in den Medien auch ganz oft dieses Narrativ, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen gefährlich seien oder aggressiv. Tatsächlich ist es so, wenn wir in die Forschung gucken, dass Menschen, die psychische Erkrankungen haben, ein deutlich höheres Risiko haben, Opfer von Gewalt zu werden. Ne? Aber in den Medien, in die Medien schaffen es dann nur wirklich die Geschichten, wo genau diese eine Person irgendwie gewalttätig war, ne, und alle anderen werden halt ausgeklammert. Und das trägt natürlich dazu bei, dass sich genau diese Fehlannahmen und auch diese Mythen, von denen ich vorhin gesprochen hatte, viel mehr noch verstärken und verschärfen und nicht das Gegenteil passiert, nämlich dass entstigmatisiert aufgeklärt wird und enttabuisiert wird.
Wie gehe ich damit um, wenn es für mich selbst innerlich auch schwammig ist? Oh, habe ich jetzt eine taffe Phase? Ist es gerade ein bisschen viel? Oder ist es ein Zustand, wo ich sage, der sollte klinisch professionell betreut werden und ich brauche hier Unterstützung? Was sind hier Anhaltspunkte, die wir selber wie so eine kleine Checkliste für uns nutzen können?
Also Belastungen äußern sich ja typischerweise so in so vier Bereichen. Ich gehe sie vielleicht einmal durch und dann sage ich mal, worauf man da achten sollte. Also das eine ist so die gedankliche Ebene. Das ist so ganz typisch. Ich liege abends im Bett, die Gedanken rasen einfach durch den Kopf oder ich wache nachts auf und das Erste, woran ich denke, ist irgendwie die Arbeit, meine To-Dos, alles, was ansteht. Ich kriege Herzflattern, ne? Also all das, was so im Kopf stattfindet. Das sagen sehr viele, dass sich Stress sehr oft dadurch äußert, dass sie das Gefühl haben, der Kopf rattert einfach und steht nicht still. Dann gibt es so die emotionale Ebene und die Stimmung. Also wenn wir so merken, oh, irgendwie sind wir schlechter drauf als sonst oder vielleicht sind wir so ein bisschen ängstlicher als sonst und kennen das gar nicht so richtig von uns. Und dann gibt es die Verhaltensebene, das ist alles, was so nach außen auch sichtbar wäre, ne? Also ich fange an, irgendwie Verabredungen abzusagen, nicht mehr zum Sport zu gehen. Ich bin vielleicht irgendwie ständig zu spät. Also all das, wo wir irgendwie merken, unser Filter sind, das verändert sich irgendwie gerade. Und ich mache ganz viele Sachen, die vielleicht ungewöhnlich für mich sind, ne? Oder wo ich sonst eigentlich Spaß dran habe, das mache ich nicht mehr. Und dann gibt es die körperliche Ebene, auch ganz typisch, kennen viele. Jeder hat so seine ein, zwei Stresssignale, würde ich sagen. So bei manchen ist es irgendwie die Verdauung und dann wird der Magen verrückt. Oder bei anderen sind es irgendwie Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen, Nackenverspannungen, Hautprobleme, you name it, ne? Es kann alles dabei sein. Also ich glaube, da kennt jeder so genau seins. Und wenn man so merkt in diesen Bereichen so, hey, okay, ich habe jetzt nicht nur mal einmal einen schlechten Tag und heute ist meine Stimmung schlecht und irgendwie mein Kopf schaltet nicht ab, sondern das geht wirklich längere Zeit so, sprich wirklich über mehrere Wochen, dass vielleicht auch mal bessere Tage dabei sind, aber dass die Tendenz so insgesamt ist, so irgendwie so richtig das Gelbe vom Ei ist das hier auch nicht, dann ist das oft ein Zeichen, dass man so in einer Belastungsphase steckt. Da sage ich jetzt bewusst, man ist noch nicht in der Überlastung, ne? Das ist ja oft so ein Kipppunkt, aber es ist durchaus etwas, was man ernst nehmen sollte. Und gerade diese körperlichen Signale, die kommen eigentlich oft schon sehr früh, aber wir sind einfach unglaublich gut da drin, die zu ignorieren. Ne, sie sind so, und jetzt Verdauung spielt wieder verrückt, so, aber man denkt so, hey, körperlich, ach komm, ne, Schwamm drüber, da geht noch was. Also ich mache einfach trotzdem weiter. Und wenn man mal anfängt, da ein bisschen mehr drauf zu achten, dann wird man sehen, dass sich eigentlich der Körper meistens sehr früh meldet, weil der Körper ist immer für uns und nie gegen uns. Und das ist ganz was Wichtiges, was wir uns hinter die Ohren schreiben sollten, ne? Der ist eigentlich ein super Seismograf, um genau diese Signale zu erkennen. Und dann wollen wir natürlich gucken, hey, okay, wenn wir mal so in Ampelfarben sprechen, ich bin jetzt vielleicht so im gelben Bereich, wie kann ich dafür sorgen, dass ich eben nicht in den roten Bereich rutsche? Und das ist eben ganz zentral, weil ganz viele Menschen merken das erst, wenn sie schon im roten Bereich sind. Und wenn man aber mal anfängt, sich zu beobachten und diese Signale auch für sich besser zu verstehen, wie ticke ich da eigentlich, dann wird man immer besser darin, sich auch im gelben Bereich schon erkennen und möglichst schnell wieder in den grünen zu kommen.
Wenn wir merken, es bleibt, ja, es ist langanhaltend oder ich habe keine Veränderung mehr, ist dann spätestens der Zeitpunkt, wo ich mir Unterstützung suchen sollte oder ist das frühestens der Zeitpunkt?
Ich sage immer, sobald man eigentlich den Gedanken hat von vielleicht wäre es gut, mir Hilfe zu holen, dann ist der Zeitpunkt schon längst da. Mhm. Weil wir oft zu lange damit zögern. Ne? Also auch wenn ich so zurückdenke an all die KlientInnen, mit denen ich gearbeitet habe, ausnahmslos alle haben gesagt, ich bereue es, dass ich mir nicht schon viel früher Hilfe geholt habe. Und das ist, weil wir viel zu lange in diesem gelben Bereich bleiben. Ne? Ja. Weil wir eigentlich schon diesen Gedanken haben. Und das ist eigentlich schon ein guter Hinweis vom Körper wieder. Ne? Das Signal ist da, aber wir schenken dem noch nicht so richtig Glauben und denken, ach komm, ne, da geht noch ein bisschen was. So schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Anderen geht es viel schlimmer. Man relativiert das dann. Mhm. Ne? Oder man ist vielleicht auch überfordert. So Mist, wie hole ich mir jetzt Hilfe? Und man weiß ja auch, okay, oh Gott, Psychotherapieplätze ist alles total schwer zu bekommen. Und so fängt man gar nicht erst an und verschleppt halt einfach seine Symptome und Belastungen. Und das ist natürlich überhaupt nicht gut, ne? Also sobald man daran denkt, ist das eigentlich schon der beste Zeitpunkt, um einzuschreiten. Und da muss man nicht erst warten, bis es noch schlimmer wird. Weil eigentlich, das wissen wir auch aus der Forschung, ne, je früher wir einschreiten, desto besser ist unsere Chance, dass es uns überhaupt besser geht und desto nachhaltiger ist das auch. Ne? Also je länger wir warten, desto eher kann es dazu kommen, dass sich Dinge einfach auch wiederholen, ne, dass wir schwieriger rauskommen und unser Möglichkeitsspektrum, uns da rauszukämpfen, wird einfach auch viel kleiner. Und deswegen lohnt es sich gleich mehrfach, wirklich früh einzugreifen. Und eigentlich dann, wenn wir denken, oh, vielleicht doch noch nicht, ja, vielleicht doch. Also wenn wir so mit kämpfen, dann ist der Zeitpunkt schon da.
Ich bin auch immer fasziniert, wenn PatientInnen mir berichten, oh, das ist schon so lang, und wir dann so ein bisschen da reingehen. Ja, ja, ne? Moment mal, eigentlich ist die Phase in Anführungsstrichen schon 15 Jahre. Eigentlich hat das da schon gestartet.
Ja.
Und dass wir als Menschen teilweise so da durchpowern können, ja, so in diesem funktionellen, ich funktioniere, ich peitsche mich da selber durch, das oft ja jahrelang schaffen, finde ich jedes Mal wieder faszinierend. Gibt es denn da aus deiner Expertise oder vielleicht auch aus der Forschung Gründe für, warum Menschen das wirklich so lange schaffen, an so einem Schmerzpunkt quasi lang zu schrammen?
Vieles ist, glaube ich, Scham auch, ne? Und manchmal auch Unwissen, dass sie einfach nicht wissen, was das ist, was sie da erfahren, weil ja auch niemand darüber spricht. Also im Schnitt vergehen über 8 Jahre, bis Menschen sich professionelle Hilfe suchen, die eine psychische Erkrankung haben. Über acht Jahre. Also im Schnitt, ne? Also heißt, wir haben weniger, aber das heißt, wir haben vor allen Dingen auch Menschen, die noch länger warten.
Ja. Ja.
Also wirklich extrem lange. Und das ist Scham, das ist Unwissen, das ist ein, ne, oh, ich weiß nicht, ob es doch schon so schlimm ist. Das ist eine mangelnde Verfügbarkeit von Hilfe, ne? Gerade wenn man jetzt so an strukturschwache Regionen denkt, ich lebe irgendwo auf dem Land und ich habe nicht so einfach Zugang zu Hilfe, oder ich weiß gar nicht, wer mir eigentlich helfen könnte, oder ich war da mal bei jemandem, aber irgendwie hat mir das gar nicht gefallen, der hat mich gar nicht abgeholt. Und das sind ja alles Faktoren, die dazu einfach beitragen, dass man die Dinge verschleppt und dann einem eigentlich leider eher schlechter als besser geht. Aber es ist echt ein großes Problem, ja.
8 Jahre, ich bin immer noch total, das ist wirklich lang. Und wie du sagst, das ist der Schnitt. Wie ist es denn aus deiner Erfahrung raus? Wir hören immer, es gibt sehr begrenzte Therapieplätze, es gibt lange, lange Wartezeiten. Es ist schwierig, jemanden zu finden. Das lädt natürlich nicht unbedingt dazu ein, zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt los. Ja, natürlich immer mit dem Kontext, man ist ja nicht in seiner besten Kraft, sondern es ist ja alles sehr, sehr herausfordernd. Und dann ist das on top auch noch. Wie navigiert man sich selber hier durch, wenn man Hilfe möchte?
Ja, es gibt verschiedene Optionen, die man nutzen kann. Ich glaube, so das Allereinfachste, was man machen kann, ist, und weil das eigentlich fast jeder haben sollte, ist, zur Hausärztin oder zum Hausarzt erstmal zu gehen, ne? Und da erstmal eine erste Hilfestelle zu suchen. Oft können die das schon so ein bisschen einordnen und manchmal auch an jemanden weiterverweisen oder zumindest Tipps geben, wie man vielleicht an weitere professionelle Unterstützung kommen kann. Was da auch manchmal helfen kann, je nachdem, was man so mitbringt. Also wenn man jetzt zum Beispiel so ganz klassisch gerade in der totalen Stressspirale ist und so ganz nah am Burnout steht, dann gibt es sogenannte digitale Gesundheitsanwendungen, zumindest in Deutschland. DIGAs heißen die auch. Und da kann man quasi eine App auf Rezept bekommen, sodass man quasi über eine App so ein bisschen Selbsthilfe ganz toll durchgeführt, da durchgeführt werden kann, um einfach ein paar Wochen schon mal so ein paar Tools an die Hand zu bekommen, die halt auch wirklich wissenschaftlich fundiert sind, die tausendfach erprobt sind, die ganz vielen Menschen schon geholfen haben, um erstmal so ganz niederschwellig einfach anzufangen. Da muss man noch auf nirgendwo anrufen, sich nirgendwo irgendwie auf einen Anrufbeantworter sprechen oder so. Das ist wirklich sehr einfach. Da muss man aber manchmal auch aktiv nachfragen, ne, bei Hausarztpraxen. Dann gibt es immer die Möglichkeit, sich bei der eigenen Krankenkasse zu erkundigen. Manchmal haben die so Sonderkooperationen mit speziellen Anbietern, um zum Beispiel eine Online-Beratung oder Online-Therapie anzubieten. Mhm. Und es gibt auch, zumindest in Deutschland, die 116117. Das ist eine Telefonnummer, wo man sich eine sogenannte psychotherapeutische Sprechstunde vermitteln lassen kann. Und da hat man die Möglichkeit, zumindest in so einem kurzen Gespräch, 20, 25 Minuten, mal ganz kurz sein Anliegen zu schildern, sodass dann jemand sagen kann, hey, ich glaube, für dich wäre das und das gut, oder bei dir sehe ich das und das, wo du dich hinwenden solltest, das empfehle ich dir. Das ist schon mal gut, um erstmal einen Anfang zu schaffen. Ich weiß, dass es extrem schwierig ist, einen Psychotherapieplatz zu bekommen. Manche haben einfach Glück und manche warten wirklich Monate bis Jahre lang. Ja. Und da muss man irgendwie versuchen, echt den Kopf hochzuhalten, den Mut hochzuhalten und weitermachen, ne? Und immer wieder wirklich anfragen, anklopfen, so gut es geht, auch wenn ich weiß, dass die Motivation und auch die Kraft dafür wirklich oft fehlt. Aber wie ich ja vorhin schon gesagt habe, die meisten bereuen das eigentlich schon, nicht viel früher gekommen zu sein. Deswegen kann ich da echt nur ganz doll ermutigen, dass man es zumindest versucht. Manche greifen auch gerne auf so Coaching-Angebote zurück. Da empfehle ich nur wirklich zu gucken, hey, was ist das eigentlich für ein Anliegen, was ich habe? Aber wenn es mir wirklich jetzt schon viele Jahre sehr schlecht geht, kann es sein, dass das nicht mehr in den Bereich von einem Coaching fällt. Mhm. Ne? Coaching geht es ja einfach oft um persönliche Weiterentwicklung oder vielleicht um einen ganz bestimmten Bereich, wie zum Beispiel, ich möchte eine berufliche Entscheidung treffen oder vielleicht in einer ganz bestimmten Bereich einfach ein paar mehr Kompetenzen entwickeln. Aber bei manchen, vor allen Dingen psychischen Erkrankungen, ist das oft nicht mehr im Kompetenzbereich von Coaches. Und da muss man einfach gut evaluieren, auch zusammen vielleicht mit einem Coach, was da möglich ist und wo vielleicht auch Grenzen liegen. Ne? Das kann aber auch eine Überbrückung sein.
Also ich glaube auch, dass die grundsätzliche Versorgung da ja sehr, sehr viele Schwachstellen hat, sagen wir es mal so. Das ist, glaube ich, was uns allen klar ist, und dementsprechend vielen Dank für diese Inputs. Was sind aus deiner Erfahrung Dinge, die man sonst, ja, neben dem Dranbleiben, für sich einstehen, schauen, gibt es vielleicht dann im Coaching-Bereich was? Was sind denn noch Komponenten, die aus deiner Erfahrung heraus eine Unterstützung sein können?
Auf jeden Fall anfangen, sich mit anderen auszutauschen. Wir wissen auch aus der Resilienzforschung tatsächlich, dass ein stabiles soziales Netz und wirklich enge Beziehungen ganz, ganz heilsam und hilfreich sind, um durch stressige und schwierige Zeiten zu kommen. Ne? Also sich jemandem anzuvertrauen oder vielleicht mit ein paar wenigen Vertrauenspersonen darüber in den Austausch zu gehen, wie es einem wirklich geht. Und da muss man nicht gleich 150% aller privaten Details offenlegen. Ne? Oft geht es einfach nur darum, sich so ein bisschen zu öffnen, damit man das Gefühl hat, hey, ich habe das einfach mal auch irgendwo lassen können und ich bin da nicht allein. Und meistens stößt man auf unglaublich viel Verständnis und Unterstützung. Ne? Also das kann ich sehr empfehlen. Und abseits davon finde ich es einfach sehr wichtig zu gucken, wie kann ich eine gute Selbstfürsorgeroutine finden. Und damit meine ich nicht, dass man jetzt plötzlich jeden Tag 2,5 Stunden Sport treiben muss und die krassesten, gesunden Gerichte aus dem Hut zaubern muss, sondern es geht wirklich um Kleinigkeiten. Wie kann ich dafür sorgen, dass ich einen regelmäßigen Tagesrhythmus zum Beispiel habe? Ne? Dass ich einfach morgens zur gleichen Zeit aufstehe, dass ich wirklich zur gleichen Zeit ins Bett gehe, dass ich genügend Wasser trinke am Tag, dass ich mir vielleicht eine Kleinigkeit, irgendwas Gutes tue, so sei das mein Lieblingsstück Schokolade oder jemandem irgendwie eine nette Nachricht schreiben, ja, oder einfach mal 10 Minuten in die Natur rausgehen. Also da ist ja jeder sehr unterschiedlich, aber man sollte gucken, dass man so eine kleine Selbstfürsorgeroutine schafft, um sich auch selbst dieses Gefühl zu geben, hey, es ist gerade wirklich schwer, aber ich sorge trotzdem gut für mich, auch wenn es nur in so einem ganz kleinen Ausmaß ist.
Wir sind in Zeiten von Digitalisierung, künstlicher Intelligenz, einer sich immer schneller bewegenden Welt. Was würdest du sagen, zusätzlich zu dem, was wir besprochen haben, in der Perspektive der mentalen Gesundheit, wird hier immer wichtiger für uns Menschen werden, dass die mentale Gesundheit eben nicht nur einigermaßen gut vorhanden ist, sondern so einen richtigen Stellenwert für uns bekommt?
Ja, also digitaler Stress und generell so Nachrichtenflut, Nachrichtenverdichtung, Informationsverdichtung ist was, damit werden wir in Zukunft noch viel mehr zu tun haben, als wir es jetzt gerade tun. Das heißt, wir werden auch noch mehr gefragt sein, tatsächlich selber gute Grenzen zu setzen, was so Nachrichten- und Informationsflut angeht. Vielleicht noch eine Ergänzung gerade zu deiner Frage davor, weil mir das jetzt in dem Kontext gerade noch eingefallen ist. Manche Menschen benutzen ja ChatGPT tatsächlich auch als kleinen ja, Berater, Beraterin an der Seite, um sich so kleine Gesundheitstipps abzuholen, ne, oder um sich einfach sozusagen mit jemandem zu unterhalten über ihre mentale Gesundheit. Das kann tatsächlich manchmal auch hilfreich sein. Ich muss da aber wirklich ganz, ganz klar zu sagen, ist schön, wenn man das mal ausprobiert. Man muss nur aufpassen, dass dann nicht so man alle generischen Tipps annimmt, die da immer so drinne stehen. Ne? Also es wird zum Beispiel ja sehr oft empfohlen, hier zum Beispiel so Achtsamkeits- und Meditationsübungen zu machen. Das ist total super und oft auch wirklich eine super Methode. Aber bei manchen Menschen kann das auch kontraproduktiv sein. Mhm. Das heißt auch da, wenn man irgendwie merkt, boah, das wurde mir jetzt empfohlen von ChatGPT und ich probiere das jetzt mal aus und merkt dann so, oh, irgendwie geht es mir damit gar nicht gut, unbedingt auch wieder sein lassen. Ne? Also nicht alles, was da drin steht, ist auch immer tatsächlich hilfreich für einen selbst. Ja. Und da muss man einfach mit so einer gewissen Vorsicht dran gehen. Aber ich finde es überhaupt nicht schlimm, das auch mit als Tool zu nutzen. Ich habe auch mal tatsächlich ein paar Prompts geschrieben für mentale Gesundheit und die auch auf LinkedIn veröffentlicht. Also wen das interessiert, wie man da noch ein bisschen zielgerichteter genau das finden kann, was für einen persönlich wirklich auch zutrifft und was für einen persönlich hilfreich ist, kann da gerne nochmal nachlesen. Genau. Das ganz kurz zu diesem Thema, ne, Hilfe holen von davor.
Vielleicht zur Ergänzung, ne, das soll natürlich keine Psychotherapie oder Behandlung ersetzen.
Nein.
Das ist, wenn man sich mit dem Thema grundsätzlich mal auseinandersetzen möchte, ist das natürlich
genau.
Ein Punkt, ja.
Ja, absolut, total richtig, genau. Genau, ja, und was wird uns jetzt so erwarten in nächster Zeit, gerade was das Thema genau digitale Medien und KI angeht? Also menschliche Kompetenzen werden zum einen immer wichtiger, ne? Also echte Empathie, sowas wie eine Umarmung oder sowas wie wirklich so gegenseitige Interessen zusammen verfolgen, ne? Zusammen einem Hobby nachgehen oder so. Das ist was, das ist einfach einzigartig menschlich. Das werden wir durch keine einzige KI abbilden können. Und genau darauf sollten wir uns natürlich fokussieren, dass wir das auch in unserem Alltag weiter auch nähren, ne? Und auch weiter verfolgen, was so die ganze digitale Welt angeht, müssen wir für unsere mentale Gesundheit sehr stark aufpassen, dass nicht alle Nachrichten und Informationen und alles, was so reinfließt am Tag und kontrolliert, dass das uns kontrolliert, also einfach nur reinprasselt, sondern dass wir mehr dahin kommen, dass wir kontrollieren, wann wir bereit sind, Nachrichten zu lesen, die News irgendwie anzuschauen, in unser E-Mail-Postfach zu gehen, WhatsApp aufzumachen, Social Media aufzumachen. Das braucht ganz viel Selbstkontrolle und Selbstregulation. Ne? Muss man nur mal gucken, wenn man zum Beispiel arbeitet, ne, wie schnell man eigentlich oft die Anwendungen wechselt. Und dann blinkt hier was und dann leuchtet da was und dann ist da ein Ton und hier ist eine neue Nachricht. Und ne, die Aufmerksamkeit wird einfach überall gezogen. Und was ich echt empfehle, ist, alles auszustellen an Push-Benachrichtigungen, an Tönen, an alles, was irgendwie uns ablenken könnte. Und wenn wir fokussiert auch mal an etwas sitzen wollen oder wenn wir abends auch abschalten wollen, dann echt alles ausmachen und das Handy vielleicht auch mal in einen anderen Raum legen, um eben nicht sofort wieder dem Gehirn wieder so Futter zu geben, ne? Weil dann kontrollieren die Nachrichten uns, aber nicht wir kontrollieren eigentlich die Nachrichten und wann wir bereit sind für die digitale Welt. Das werden wir noch mehr brauchen, diese Kompetenz, wirklich gut selber zu bestimmen, wann ich diese Sachen in mein Leben lasse, ne, und wann ich sie auch bewusst rauslasse, damit wir unserer Gesundheit was Gutes tun. Ne. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, so von früher, da gab es einfach zwischen so 1 und 3 bei uns, ich bin auf dem Dorf groß geworden, ne, mit so 1000 Einwohnern, da gab es einfach Mittagsruhe. Da hat niemand angerufen, es war verboten, zu Hause anzurufen und jeder wusste das irgendwie auch. Ne? Das war ja so. Es war voll verrückt eigentlich, dass es diese Mittagsruhe gab und die wurde respektiert. Das war einfach bei allen, auch bei allen meinen Freundinnen war das so. Es war einfach ganz klar, da ruft man nicht an.
Der Sonntag, ne? Denk auf dem Dorf der Sonntag, ja?
Genau. Ne? Genau diese 1 bis 3 Mittagsruhe, nenne ich sie jetzt mal, die müssen wir uns wieder erschaffen. Ne? An mehreren Zeiten am Tag, dass wir kurz auch dem Nervensystem mal eine Pause geben, dass das mal kurz runterfahren kann. Ne? Und dann sind wir wieder bereit für alles, was da draußen so passiert. Aber das brauchen wir immer mal wieder, um uns da nicht von wegtragen zu lassen, weil es einfach so viel Input ist, dass unser Nervensystem gar nicht mehr abschalten kann eigentlich.
Wird mit Sicherheit eins der wichtigsten Skillsets für uns Menschen oder schon, ne, war sich wirklich abzugrenzen, auszuschalten, Abstand zu nehmen. Und ich bin auch immer total gespannt, wo sich das hinentwickelt. Ja, wird das Offline sein, das größte Luxusgut in der Natur sein zu können, ja, der neue 5-Sterne-Urlaub im Übertragen, weil das irgendwann an so einen Punkt kommt, ja, dass wir gar nicht mehr anders können, als da so den Recharge uns zu holen. Weil ich habe das Gefühl, jetzt momentan geht's ja immer noch irgendwie so einigermaßen. Aber je schneller und je mehr das wird, ja, irgendwann ist natürlich auch da der Punkt überschritten für uns Menschen.
Ja, und desto mehr sind wir selber halt auch gefragt, ne?
Absolut, absolut. Liebe Eva, du hast ja ein Buch geschrieben, ein ganz spannendes. Ich kann es allen Hörerinnen und Hörern empfehlen, die hier dabei sind. Da würde ich gerne nochmal persönlich nachhaken. Wie war der Schreibeprozess für dich und wie war es auch, ein Teil deiner Arbeit und ganz viel Herzblut so physisch so in der Hand zu halten?
Oh, wow. Also das Buch zu schreiben hat mir so viel Spaß gemacht. Oh mein Gott. Also es war immer, ich habe dann auch in der Zeit, wo ich geschrieben habe, meistens vormittags immer so Blöcke gehabt, wo ich mich rangesetzt habe und geschrieben habe. Ich habe hier wirklich alles zugemacht, mein Arbeitszimmer zu, alles aus, ne? Also alle Ablenkungen einfach weggepackt. Und dann kam ich immer mittags hier so aus meinem Arbeitszimmer, ich arbeite von zu Hause, rausgestiefelt und habe immer zu meinem Freund gesagt, oh, ich liebe mein Buch so sehr, weil ich mich immer so gefreut habe, wenn ich daran arbeiten konnte, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat. All diese Erfahrungswerte, die vielen Geschichten und auch das ganze Wissen mal so an einen Ort zu bündeln. Ne? Weil ich habe ja auch einen Podcast, auch da ist die Zeit irgendwann begrenzt, das kennst du gut. Ne? Also
ja.
Auch 30, 45 Minuten sind irgendwann mal rum. Das heißt, da kann ich auch nicht alles reinpacken. Ne? Auf Social Media, irgendwie auf Instagram oder auf LinkedIn kann ich auch nicht alles reinpacken. Also es ist auch begrenzt einfach. Und deswegen war das total schön, einfach da nochmal ein ganz anderes Medium so zu entdecken mit dem Buch und da dieses Wissen zu bündeln. Ja, und als ich das zum ersten Mal in der Hand hatte, gibt's auch ein Video von tatsächlich. Ich bin so ausgeflippt. Das war so emotional für mich, weil das Ganze natürlich plötzlich nochmal so richtig ist, so sich so manifestiert materiell, ne? Also ich habe diese Kiste, diese Box bekommen, das Paket. Und ich habe das aufgemacht und ich habe mich so krass gefreut. Ich musste so richtig springen und hüpfen vor Freude, weil das so körperlich auch war, dass es einfach so besonders war, das so gedruckt in den Händen zu halten. Und es ist auch bis heute so, dass immer, ich habe es ja auch gerade liegen, immer wirklich, wenn ich es in die Hand nehme, denke ich mir immer noch so, wow, so cool, das ist mein Baby. Und vor allen Dingen ist es so schön, am Anfang, wenn kurz bevor das ja veröffentlicht wurde, hatte ich ja dann das gedruckte Exemplar schon bei mir zu Hause. Und da fühlt man sich schon so ein bisschen nackt. Also man ist schon so ein bisschen so, ich weiß jetzt nicht so richtig, ne, ob das, was mich so begeistert, ob das euch auch so begeistert. Und man zweifelt dann schon auch nochmal so kurz, so, oh, irgendwie ist jetzt schon irgendwie krass, das so rauszubringen, ne, weil das ist einfach dann ja auch für immer da. Und dann war die Resonanz so krass positiv. Ich bekomme bis heute immer noch so lange Nachrichten von Menschen, die mir schreiben, wie sie das bewegt hat, wo sie sich wiedergefunden haben, die mir ihre eigene Geschichte erzählen. Also es ist wirklich bis heute immer noch so schön zu sehen, hey, krass, das landet ja wirklich bei Menschen und das hilft denen weiter oder sie fühlen sich dadurch abgeholt, ne? Oder dass da wird irgendwas bewegt bei ihnen, ne, emotional. Und das ist für mich echt das größte Geschenk, dass das eben nicht nur so eine Eintagsfliege ist und in der Veröffentlichungswoche geht's irgendwie drunter und drüber. Das war auch echt total intensiv und ganz emotional. Aber dass es vor allen Dingen wirklich so ganz lang noch nachhallt. Und die Menschen einfach immer noch so viel daraus ziehen. Das ist echt unglaublich bereichernd und richtig schön.
Und ich kann dir das aus Erfahrung sagen, ich habe ja auch mehrere Bücher geschrieben. Das ist auch nach Jahren noch so, wenn man plötzlich in den Buchladen geht und sagt, da steht ja mein Buch.
Ja, ist wirklich so. Ich war auch, ne? An Weihnachten war ich zu Hause in meiner Heimatstadt und war da im Buchhandel und habe mein Buch da gesehen. Und dann bin ich dahin und habe gesagt, darf ich das signieren? Ich komme von hier und ich würde das so gerne hier hinterlegen. Und dann hat das auch wirklich eine Stunde später eine Followerin von mir gekauft, die halt auch aus der gleichen Stadt kommt, was ich so schön fand. Ja, aber ne, weil ich auch immer wieder denke, krass, das bin ja ich, die da im Regal steht. Also es ist echt, also du kennst das einfach gut. Das ist immer noch ein schönes Gefühl. Ja.
Ich kenne aber auch dieses Gefühl des Nackigseins. Ne?
So ja.
Okay, und das geht jetzt nach draußen, mein Baby, und ich kann es überhaupt nicht beschützen, wo es hingeht.
Ja, genau.
Ja, spannend. Was stehen für dich jetzt für neue Projekte an oder welchen, Aktivitäten bestimmen gerade dein Leben?
Also ich arbeite gerade wieder intensiver an meinem Podcast, den gab es ja schon die ganze Zeit, aber mit dem setze ich mich gerade noch mehr auseinander, weil ich einfach dieses bisschen längere Format so mag. Ne? Also ich mag auch Social Media sehr gerne, aber ich finde das so schön, im Podcast immer noch mal intensiver über Themen zu sprechen oder einfach Interviews zu führen, so wie wir das jetzt gerade hier machen. Das macht mir unfassbar viel Spaß. Und ich muss aber auch sagen, ich habe die letzten Jahre ganz, ganz, ganz viel gemacht, gestaltet, war auf unfassbar vielen Veranstaltungen eingeladen, auf wirklich krassen Events und auch als Speakerin wirklich vor großem Publikum gesprochen. Und jetzt gerade finde ich das total schön, diesen Afterglow erstmal so ein bisschen zu genießen, auch von diesem Buch und einfach mal so ein bisschen das sein zu lassen. Also ich mache an meiner Sachen nach wie vor weiter, ne? Ich habe meine Vorträge und irgendwie meine Workshops und so weiter, aber ich finde es gerade total schön, auch mal so ein bisschen innezuhalten und nicht das nächste große Ding jetzt schon zu planen, weil das auch mir und meiner mentalen Gesundheit gerade total gut tut. Das, was ich wirklich gerne mache und mentale Gesundheit ist so sehr meine Leidenschaft. Ich liebe wirklich, was ich tue. Jeden Tag liebe ich das. Und das einfach mal ein bisschen sein zu lassen. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Teil davon, nicht immer das Nächste sofort zu machen, sondern einfach mal ein bisschen da zu sein. Und das ist auch, und das auch als gut so anzunehmen, ne?
Absolut. Ich finde es schön, dass du das als Afterglow beschreibst, ja, weil oft ist ja, was ist das nächste shiny Object? Aber einfach mal so ein Glanz von dem zu sein, was ist, ist extrem wichtig. Ja, finde ich. Möchtest du zum Abschluss den Hörerinnen noch etwas mitgeben? Ich habe dann auch noch eine Frage für dich, aber erstmal möchtest du noch was mitgeben? Wir haben ja einen ziemlichen schnellen Ritt sozusagen durch die wichtigsten Punkte gemacht, wie eine Art Audio-Checkliste, sage ich mal. Aber was gibt es da vielleicht von deiner Seite noch zu ergänzen?
Ja, ich glaube, ich möchte eigentlich alle sehr ermutigen, dass jeder von uns hat eine mentale Gesundheit. Und jeder hat auch irgendwie schon mal Erfahrungen mit mentaler Gesundheit gemacht. Und ich finde, es liegt so in unser aller Hand, auch etwas so zum Positiven zu bewegen, ne? Seine eigene Geschichte zu erzählen, sich vielleicht jemandem anzuvertrauen oder jemanden, von dem wir gerade wissen, dass es der Person nicht so gut geht, vielleicht heute einfach eine nette Nachricht zu schreiben, ne? Also so ein bisschen gegenseitig alle füreinander, ein bisschen mehr das Thema sichtbar zu machen, und das liegt an uns allen, ne? Also gerade was so das Thema angeht, eine persönliche Geschichte zu teilen oder wie man irgendwie selber einen Bezug dazu hat. Wir denken immer, das braucht irgendwie so einen riesengroßen Speakerin oder einen großen Vortrag, eine inspirierende Person, die darüber spricht, aber ganz oft ist das, was uns eigentlich am meisten berührt, ist, wenn unsere Kollegin Lisa von der Seite uns etwas erzählt und wir denken, ach krass, du auch? Ne? Also, wo wir uns plötzlich darin wiederfinden. Und ich finde, das ist halt was, das wir alle voranbringen können, wo wir auf niemanden warten müssen, dass da mal sich irgendwas tut oder irgendwie jemand in Aktion tritt, sondern wo wir alle selber anfangen können und damit aber auch gleichzeitig uns allen etwas Gutes tun können. Also da wirklich uns gegenseitig zu ermutigen, ein bisschen lauter zu sein oder selbst mal eine eigene Geschichte zu erzählen.
Das finde ich super, dass du es sagst, weil ich habe für mich dieses Jahr auch ein Experiment gestartet. Ich frage nämlich nicht mehr, wie geht's? Weil ich da gemerkt habe, es ist zwar nett, aber das Gegenüber kann in dieser Schnelligkeit der Situation nur sagen, gut oder ja oder ist gerade viel. Aber wenn der Kontext nicht da ist, sich wirklich die Antwort dazu anzuhören, dann ist die Frage einfach so an der Oberfläche. Ich habe auch festgestellt, Punkt Nummer 1, wie gehe ich dann in Gespräche rein? Ja. Und Punkt Nummer 2, wie antworte ich auch auf die Frage, wie geht's? Ja, und wenn wir da ehrlich drauf antworten und genau dadurch diesen Türöffner machen, finde ich auch, sind schon so viele Situationen entstanden, wo so, ah ja, krass, so geht's mir auch. Oder hey, wow,
ja, ne?
Dass du das teilst. Ja? Und das sind auch Gespräche, die uns Menschen ja eigentlich wirklich interessieren. Ich meine, das an der Oberfläche, das können wir uns wirklich auf Social Media oder sonst irgendwo anschauen. Aber was steckt dahinter? Was ist wirklich los? Ist ja auch wieder das Menschliche, ne, was uns so verbindet.
Ja, genau, das schafft Verbundenheit.
Ja, absolut. Vielen Dank. Ich stelle ja meinen wunderbaren Interviewgästen hier am Ende meine Frage, die ein anderer Interviewgast dagelassen hat, ohne zu wissen, für wen die Frage ist. Und meistens passt es so gut, diese Frage zu stellen.
Okay.
Und du bekommst die Frage, wer bist du? Und wer bist du in Wahrheit unabhängig von allen Rollen, Titeln und Bezeichnungen?
Ich bin Eva und ganz unabhängig von all den Rollen und Bezeichnungen und von dem, was ich tue, bin ich ein Mensch, der einfach sehr viel Interesse an anderen Menschen hat. Ich glaube, deswegen bin ich geworden, was ich heute bin, weil ich sehr, sehr neugierig bin, was die Menschen bewegt, was sie umtreibt. was sie vielleicht auch bekümmert, aber auch, was sie antreibt, ne, was sie toll findet, was sie begeistert. Und dieses Interesse an Menschen, das hatte ich, glaube ich, schon immer. Das ist die Person, die ich bin, ja.
Liebe Eva, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, deine Expertise. Und ja, ich finde das toll, wie du das alles in die Welt bringst. Das ist einfach was anderes, auch hier in dem Bereich, ja, Frauen zu sehen, die mit einer starken Message nach draußen gehen, die aber auch wirklich das Know-how da mitbringen. Das ist einfach was, was wir viel, viel, viel mehr sehen dürfen. Und deshalb, fernab von dem, wer du als Person bist, danke, dass du auch all diese Rollen einnimmst und in die Sichtbarkeit mit all dem gehst. Und schön, dass du heute hier im Podcast warst.
Dankeschön, mit ganz viel Leidenschaft. Dankeschön.
Diese Woche bedeutet es mir wirklich besonders viel, dass du diese Podcast-Episode bis zum Ende angehört hast. Vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Und ich möchte dich heute mit der großen, großen Frage entlassen. Wie kannst du mentale Gesundheit für dich selbst klarer in den Fokus rücken? Und zwar jeden Tag und nicht erst dann, wenn es kritisch wird. Und wie kannst du auch selbst dazu beitragen, dass mentale Gesundheit weniger unsichtbar bleibt? In deinem direkten Umfeld, in deiner Arbeit, in deinen Gesprächen mit deinen Bekannten und Freunden sowie deiner Familie. Denn es geht wirklich nicht nur um die psychische Gesundheit, es geht um Menschlichkeit, es geht um das, was uns ausmacht und da können wir alle einen Beitrag zu leisten. Ich danke dir von Herzen, dass du heute hier mit dabei warst und ich freue mich wahnsinnig, wenn wir uns nächste Woche hier im Healthy High Performance Podcast quasi wieder treffen. Und das war auch schon die aktuelle Episode des Healthy High Performance Podcast. Ich hoffe, du hast ganz viele wertvolle Impulse für dich mitnehmen können und ich danke dir von Herzen, dass du hier heute mit dabei warst. Eine Bitte an dich, wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, bei dem du das Gefühl hast, diese Person könnte auch von diesen Inhalten profitieren, dann teile bitte diesen Podcast mit dieser Person. Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify hinterlässt, denn so wird der Podcast einfach von noch mehr Menschen gefunden. Wenn du Themenwünsche hast, melde dich jederzeit bei meinem Team und mir und ich freue mich, dich in der nächsten Folge hier wieder begrüßen zu dürfen.